Herzlich willkommen beim Podcast Thinking into Health, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein glückliches Leben mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es ums Thema Depressionen. Und was sind überhaupt Depressionen? Und wie grenzt man Depressionen von, ich sag mal, leichteren depressiven Erschöpfungssymptomen, einem Burnout? Wie grenzt man das ab? Das ist eine Frage, die ich auch in der klinischen Praxis sehr häufig gestellt bekomme. Und Katja hat mich gebeten, heute nochmal eine Folge dazu aufzunehmen. Sie wird parallel eine aufnehmen dazu, wie sie das sieht, und zwar sowohl aus persönlicher Erfahrung als auch so aus ihrem, ich sag jetzt mal, nicht so therapeutischen Blick, weil sie ist ja Ärztin, aber sie hat ja auch viel mit Menschen gearbeitet, auch im Coaching-Bereich. Genau, also was sind überhaupt Depressionen? Erstmal ist es, glaube ich, ein wichtiges Charakteristikum von Depressionen, sagt man das so? Klingt komisch. Also eine Sache, die bei Depressionen auf jeden Fall immer so ist, ist, dass sie in Phasen auftritt. Das ist also eine Erkrankung, die mit bestimmten Schwankungen verbunden ist. Und in der Regel ist es so, dass Depressionen in Phasen auftritt. Das heißt, wenn man eine Phase hat, hat man eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man auch mal noch eine Phase im Laufe seines Lebens hat. Aus meiner klinischen Erfahrung würde ich da aber gleich dazu sagen, da kommt es aber sehr stark darauf an, wie ich mit der ersten depressiven Phase umgehe. Weil sehr viele Menschen, die ich in der Praxis erlebt habe, haben das erste Mal gar nicht gewusst, was passiert ist. Also die haben die erste Phase vielleicht sogar schon in der Kindheit oder Jugend gehabt oder im jungen Erwachsenenalter und wussten gar nicht, dass sie depressiv waren. Wenn du aber weißt, dass mit dir irgendwas nicht stimmt und du gehst zum Therapeuten, du lässt dir helfen, du versuchst zu verstehen, was hinter deiner Depression steckt und du findest heraus, was die Mechanismen sind, die dich haben depressiv werden lassen, dann hast du sehr gute Karten, weitere depressive Episoden abzuwenden. Das ist keine Garantie, weil da spielen immer ganz viele Sachen rein, aber man kann wahnsinnig viel tun, um depressive Episoden abzuwenden. Da kommen wir ein bisschen später zu. Jetzt kommen wir erstmal dazu, was Depressionen überhaupt sind. Also es ist, wie gesagt, eine Erkrankung, die in Phasen verläuft. Und deswegen spricht man auch von sogenannten depressiven Episoden. Und es gibt verschiedene Schweregrade, die leichte, die mittelgradige und die schwere depressive Episode. Und letztendlich hängt das nur davon ab, wie viele Symptome erfüllt sind für einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen. Also wir sprechen immer von einem Zeitraum von mindestens 2 Wochen, in denen diese Symptome aufgetreten sein müssen. Und für eine leichte depressive Episode reicht es da schon, wenn man eine gedrückte Stimmung hat und zum Beispiel einen Interessensverlust, also nicht mehr so viel Lust auf Dinge, die früher Spaß gemacht haben, und dann noch sowas wie Konzentrationsprobleme dazukommen. Wenn man das mal 2 Wochen am Stück hatte, in einer Form, ja, dass es einen auch beeinträchtigt hat, dann ist es schon eine leichte depressive Episode. Und das ist ja letztendlich sehr, sehr schnell erfüllt. Das haben sehr viele Menschen. Ich würde fast sagen, die meisten Menschen haben das mal im Laufe ihres Lebens, ne? Und deswegen sind auch leichte depressive Episoden, normalerweise sehen wir das nicht in der klinischen Praxis, ne? Die Menschen kommen nicht in die Therapie. Das, was wir in der ambulanten Praxis am meisten sehen, sind die mittelgradig depressiven Episoden. Denn da müssen 3, besser noch 4 der folgenden Symptome erfüllt sein. Und wir haben immer diese 3 Kernsymptome. Das ist die gedrückte Stimmung, der Interessensverlust oder die Freudlosigkeit. Also das ist dieses keine Lust mehr haben auf Dinge, die mir früher Spaß gemacht haben. Und die Verminderung des Antriebs. Oder auch sowas wie eine erhöhte Ermüdbarkeit. Also Menschen beschreiben das so, dass sie morgens nicht aus dem Bett kommen, dass sie sich nicht motivieren können, sich anzuziehen oder Sport zu machen oder zur Arbeit zu gehen. Dass sie merken, dass ihnen alles einfach wahnsinnig schwer fällt und sie sehr schnell müde sind. Genau, von diesen 3 Kernsymptomen müssen für eine mittelgradig depressive Episode 2 vorhanden sein. Und dann gibt es noch weitere 7 Symptome, von denen 3 bis 4 vorhanden sein müssen. Und das ist einmal die verminderte Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit. Das zeigt sich in der Regel so, dass Menschen sich nicht mehr so gut auf eine Sache konzentrieren können. Also sie können zum Beispiel kein Buch mehr lesen, keiner Fernsehsendung mehr folgen. Oder was die Aufmerksamkeit angeht, jemand hat mir was erzählt, ich habe es schon wieder gleich vergessen. Na, also dass man die Aufmerksamkeit nicht mehr so halten kann. Oder vermindertes Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, ne? Also sowas, dass man sich sehr oft wertlos fühlt, dass man sich nichts mehr zutraut, dass man das Gefühl hat, die anderen können alles besser als ich. Ich krieg das nicht hin. Ne? Das ist so damit gemeint. Oder Schuldgefühle oder Gefühle der Wertlosigkeit. Also das ist dann eher sowas in Richtung, ich mache alles falsch, ne? Also ständig sich schuldig zu fühlen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man sich das gedacht hat, immer zu denken, ich habe es falsch gemacht, ich krieg das nicht hin, und sich dann wertlos zu fühlen. Oder negative, pessimistische Zukunftsperspektiven, also dass man im Endeffekt das Glas nie halb voll, sondern immer halb leer sieht, dass man sehr negative, pessimistische Gefühle dazu hat, auch wie die Zukunft ist. Das heißt, dass ich alles negativ sehe, sowas wie, okay, jetzt haben wir schon Krieg in Europa, jetzt ist er schon in der Ukraine, bald kommt er nach ganz Europa, dann kann ich hier nicht mehr leben. Oder der Klimawandel, die Welt wird eh untergehen. Es macht überhaupt keinen Sinn mehr, dass ich morgens aufstehe und zur Arbeit gehe. Es ist sowieso alles umsonst für die Katz, macht keinen Sinn. Also dieses ganz Negative, ganz Pessimistische, in Bezug auf die Zukunft. Und was auch auftreten kann, jetzt sind wir dem fünften häufigen Symptom sind Suizidgedanken und auch sowas wie Selbstverletzung oder wir nennen das suizidale Handlungen. Also Suizidgedanken sind erstmal, dass ich darüber nachdenke, mir was anzutun. Meistens hat das so eine Qualität von, ja, ich möchte einfach, dass es vorbei ist. Also das ist so anstrengend, ne? Mein Leben ist so anstrengend, ich möchte das nicht mehr. Oder ich falle anderen zur Last, das kann es auch sein, weil das hat ja mit diesen Gefühlen der Wertlosigkeit zu tun. Ich falle anderen zur Last, das wäre für die anderen besser, wenn ich nicht mehr da wäre. Selbstverletzung heißt, dass ich mir selber irgendwelche Verletzungen zufüge. Und suizidale Handlungen sind im Endeffekt, dass man etwas macht, wo man theoretisch dran sterben könnte, man aber nicht daran verstirbt. Also so Dinge, die schon sehr weit gehen in Richtung einem Suizidversuch. Und das sechste Symptom sind Schlafstörungen, dass man nicht mehr gut schlafen kann, entweder nicht gut einschlafen oder durchschlafen kann. Und das siebte ist ein verminderter Appetit. So, und von diesen sieben Symptomen, die wir jetzt gehört haben, ich fasse noch mal kurz zusammen, also Konzentration, Aufmerksamkeit ist gemindert. Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen ist reduziert, man hat Schuldgefühle, Gefühle der Wertlosigkeit, negative, pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken, Schlafstörungen und einen verminderten Appetit. Davon müssen drei, besser noch vier Symptome erfüllt sein für eine mittelgradig depressive Episode. Und das sehen wir in der klinischen Praxis am häufigsten. Und bei einer schweren depressiven Episode sind fünf oder mehr Symptome erfüllt. Aus der klinischen Erfahrung würde ich sagen, schwer depressive Menschen sind nicht mehr in der Lage, arbeiten zu gehen. Die sind zu Hause, die ziehen sich in der Regel die Decke über den Kopf. Man muss dazu sagen, Depressionen zeigen sich auch unterschiedlich. Es gibt auch manche Menschen, die noch wahnsinnig gut im Alltag funktionieren, die aber trotzdem sehr depressiv sind. Das gibt es auch. Es ist auch so, gibt auch so eine Form der agitierten Depression, also wo man sehr viel Energie hat, wo man ständig in Bewegung ist, wo man ständig ganz viel macht und trotzdem ist man im Kern depressiv. Aber schwer depressive Menschen haben oft so wenig Antrieb und so wenig Zukunftsperspektive, dass die im Bett liegen, die Decke über den Kopf ziehen. Na, also ich denke da gerade an eine meiner Patientinnen, bei der war es wirklich so, als ich sie kennengelernt habe, dass sie die meiste Zeit des Tages im Bett gelegen hat und nicht aufgestanden ist. Sie ist nicht mehr rausgegangen, die hat sich nicht angezogen, hat sich nicht fertig gemacht, ist natürlich nicht zur Arbeit gegangen, hat keine Hobbys mehr gehabt, hatte keine Lust, keinen Spaß an gar nichts im Alltag. Und das ist dann wirklich schon eine so extreme Ausprägung der Depression, dass man da auch sagt, da macht es tatsächlich Sinn, mit Medikamenten gegen anzugehen. Also wenn wir mal kurz einen Abstecher zu Medikamenten machen, das interessiert ja auch immer viele, wenn wir über Depressionen sprechen. Die Studienlage ist so, bei einer mittelgradig depressiven Episode helfen Medikamente und Psychotherapie genauso gut wie Psychotherapie alleine. Medikamente alleine sind nicht so wirksam wie Psychotherapie. Das ist ja auch an sich total logisch, vor allem wenn man es im längeren Verlauf betrachtet, weil die Medikamente ja nichts anderes machen, als im Gehirn mehr Serotonin zur Verfügung zu stellen. Da gibt es unterschiedliche Antidepressiva. Das sind die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder die Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Die greifen also auf bestimmte verschiedene Botenstoffe im Gehirn zurück, beziehungsweise wirken auf die ein und sorgen dafür, dass man dort eine höhere Konzentration zur Verfügung hat, was in der Regel eine antidepressive Wirkung hat, aber auch Nebenwirkungen. Und die Wirkweise der Antidepressiva ist sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die eher müde machen, wie zum Beispiel Mirtazapin, was sehr häufig verordnet wird bei mittelgradig depressiven Episoden, weil es relativ gut verträglich ist. Macht eher müde, wird also eher abends genommen. Und dann gibt es andere Antidepressiva, die eher aktivierend sind, also wie Venlafaxin zum Beispiel, was also mehr dazu führt, dass man zum Beispiel eine Antriebsstörung mitbehandeln kann. Das würde man natürlich eher morgens nehmen, damit man besser in den Tag kommt. Von der Studienlage her, wie gesagt, bei mittelgradig depressiven Episoden idealerweise Psychotherapie und dann eventuell in Kombination ein Antidepressivum, wenn man das Gefühl hat, dass das sinnvoll sein könnte, weil derjenige zum Beispiel eine so große Antriebsstörung hat, dass es ihm schwerfällt, an der Therapie mitzuarbeiten oder dass die Beeinträchtigungen im Alltag sehr deutlich ausgeprägt sind, dann kann das zeitweise auch wirklich hilfreich sein. Was nicht sinnvoll ist, in der Praxis aber sehr häufig passiert, ist, dass Menschen das Antidepressivum verordnet bekommen, dann aber keine Therapie machen oder keinen Therapieplatz finden. Das macht nicht so viel Sinn, weil im Endeffekt durch das Antidepressivum ja nicht die Ursache der Depression bekämpft wird, sondern erstmal nur das Symptom. Das heißt, die Stimmung wird zwar besser, aber die Mechanismen hinter der Depression, also was hat mich depressiv werden lassen, die hat jemand ja noch überhaupt gar nicht verstanden. Manchmal wissen die Menschen noch nicht mal, dass sie eine Depression haben. Sie gehen einfach zum Hausarzt, schildern die Symptomatik, bekommen eine Diagnose, die gar nicht richtig kommuniziert wird, bekommen Antidepressivum und laufen dann wieder damit rum, ohne zu wissen, was überhaupt ja mit ihnen los ist, was das Antidepressivum kann, was es nicht kann. Und das ist so ein bisschen unserer generellen Lage im Gesundheitssystem geschuldet, dass wir zu wenig Therapieplätze haben. Das hat verschiedene Gründe, auf die einzugehen würde hier zu weit führen, haben wir aber auch schon mal ganz am Anfang Podcast-Folgen zugemacht. Das hat auch den Grund, dass Hausärzte in der Regel ja keine Therapeuten sind. Das heißt, sie sind nicht so gut geschult darin, psychologische oder psychische Diagnosen zu stellen. Sie haben sozusagen ja eine Allgemeinbildung für alles Mögliche. Und es ist der erste Ansprechpartner, was auch völlig okay ist. Und dann würde es aber Sinn machen, zu jemandem zu gehen, der auf psychische Störungsbilder spezialisiert ist. Und das sind die psychologischen Psychotherapeuten bei den Erwachsenen oder auch Psychiater, die auch eine psychotherapeutische Ausbildung haben können. Bei Psychiatern ist immer sinnvoll, genau hinzugucken, was für einen Titel haben die und vielleicht auch mal nachzufragen, weil manche sind einfach Psychiater und verschreiben hauptsächlich Medikamente, oft daran zu erkennen, dass sie sehr kurze Termine machen von 10 Minuten. Und andere Psychiater haben sich psychologisch, psychotherapeutisch weitergebildet, haben also einen anderen Ausbildungsweg gemacht, haben auch psychotherapeutisch Interventionsverfahren gelernt und machen auch Therapie. Für Therapie brauche ich mehr als 10 Minuten. Das heißt, wenn man irgendwo beim Psychiater ist und der hat immer nur 10 Minuten, dann verordnet der einfach ein Medikament und guckt, wie das wirkt und schaut mit einem, okay, was hat geholfen, was hat nicht geholfen, können wir es hochdosieren, können wir es ausschleichen, solche Sachen. Aber da wird nie nach der Ursache geguckt. Von daher ist erstmal wichtig, Depressionen verlaufen in Episoden. Wenn ich eine hatte, habe ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich noch mehr als eine in meinem Leben entwickeln werde. Wenn ich nicht herausfinde, was mich das erste Mal hat depressiv werden lassen, ist die Wahrscheinlichkeit definitiv höher, als wenn ich bei einer Depression wirklich gucke, okay, was ist hier eigentlich los in meinem Leben? Was ist mit mir los? Wie bin ich depressiv geworden? Und es gibt ganz viele Dinge, die da reinspielen. Das, was ich aus der klinischen Praxis, wenn ich es mal so Revue passieren lasse, am häufigsten gesehen habe, sind Menschen mit einem sehr hohen Leistungsmotiv. Also Menschen, die einen ausgeprägten Perfektionismus haben, die einen sehr hohen Anspruch an sich haben, die eher geringes Selbstwertgefühl haben und dementsprechend die Anerkennung von außen suchen, um sich wertvoll zu fühlen. Und das kann eine Zeit lang so funktionieren, dass sie vieles kompensieren können, indem sie einfach viel leisten, gute Leistung bringen, darüber Anerkennung bekommen, sich darüber wieder wertvoll fühlen. Das kippt in dem Moment, wo sie die Leistung nicht mehr bringen können, weil sie entweder älter werden, weil sie krank werden, weil sich beruflich was verändert. Und in dem Moment bricht dann so viel weg, auch an Anerkennung, an Selbstwertstabilisierung, dass sie depressiv werden. Oder sie haben so viel geleistet und sind so in die Überforderung gegangen, haben so lange chronischen Stress gehabt, dass sie dadurch krank werden. Weil chronischer Stress macht ja auf Dauer depressiv, weil es wie eine Erschöpfungsreaktion des Körpers und der Psyche ist. Ne, wenn wir uns die Symptome wieder vor Augen halten, der Depression, das sind ja alles Symptome, die haben wir, wenn wir einfach völlig erschöpft sind. Wenn wir erschöpft und müde sind, können wir uns nicht mehr konzentrieren, können wir nicht gut schlafen, können wir nicht gut abschalten, können wir nicht gut runterfahren. Dann sind wir antriebslos, haben keine Power mehr, haben wir keine Energie mehr, dann ist die Stimmung schlechter. Von daher ist es ganz oft so, dass Menschen depressiv werden, die diese Eigenschaften haben. Und was auch noch eine große Rolle spielt, ist oft sowas wie mangelnde Abgrenzungsfähigkeit. Also Menschen, die durch ihre Muster, die sie in der Kindheit oft schon gelernt haben, immer für andere da sind, immer gucken, dass es anderen gut geht, die Aufmerksamkeit immer nach außen gerichtet haben, denen es wichtig ist, Harmonie zu haben, die Streit- und Konfliktsituationen vermeiden wollen und dadurch ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht sehen, sondern immer nur für die anderen da sind. Das macht auch auf Dauer depressiv. Warum? Ja, weil ich meine eigenen Bedürfnisse ja gar nicht wahrnehme. Und wenn ich die nicht befriedige und dafür Sorge trage, dass es mir gut geht, dann kippt das Ganze irgendwann und dann werde ich depressiv. Genau, also so viel vielleicht erstmal zur Depression. Jetzt haben wir auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie es in unserem Gesundheitssystem aussieht. Jetzt würde ich zum Abschluss noch mal gerne ein bisschen abgrenzen. Wann ist es eine Depression? Wann ist es keine Depression? Letztendlich finde ich da erstmal wichtig zu sagen, Diagnosen sind auch kein was ist, also keine Fakten. Fakt ist erstmal alles, was ich sehen kann, was ich messen kann, was ich theoretisch auch filmen könnte. Diagnosen sind kein was ist. Diagnosen sind auch Interpretationen, nämlich Interpretation von Fachleuten letztendlich. Fachleute, die sich zusammengesetzt haben, die Studien durchgeführt haben, die Menschen miteinander verglichen haben und dann entschieden haben, welche Ausprägung von welchen Symptomen irgendwann ein Störungsbild ergeben und oder eben nicht. Es ist also nicht in Stein gemeißelt. Es ist keine Wahrheit an sich, sondern es gilt nur oder es ist nur nützlich für eine gewisse Orientierung und für eine Kommunikation unter Fachleuten, dass ich, wenn ich mit einem anderen Therapeuten über einen Patienten spreche und der sagt, okay, der hat eine mittelgradig depressive Episode, dann weiß ich ungefähr, was mit dem los ist. Natürlich zeigt sich aber eine psychische Erkrankung immer sehr individuell. Na, also die ist bei zwei Menschen nie komplett identisch. Das ist das, was ich an meinem Job so liebe, dass er so abwechslungsreich ist. Ich kann ganz viele Depressionen behandelt haben und es ist trotzdem nie gleich, weil jeder Mensch hat eine ganz eigene Geschichte und ganz eigene Muster, die zu dem Krankheitsbild geführt haben. Und es ist immer wieder höchst individuell rauszufinden, was hat dazu geführt, dass derjenige krank geworden ist? Welche Stellschrauben darf er drehen? Wo darf er ran? Was darf er verändern, damit es besser wird? Genau, also Diagnosen sind kein was ist, sind keine Fakten und dementsprechend würde ich auch nie zu viel Wert auf eine Diagnose legen und mich da jetzt irgendwie lange mit beschäftigen und sagen, oh Gott, jetzt habe ich eine Depression, das ist ganz schlimm oder ich bin depressiv, also sich so damit zu identifizieren, sondern es ist erstmal eine Momentaufnahme, so ein bisschen wie eine Schulnote. Ist ja auch nur eine Momentaufnahme, was ich in einem bestimmten Moment für eine Leistung gebracht habe, was ich abrufen konnte. Und da spielen auch viele Dinge mit rein, wie ich mich an dem Tag konzentrieren kann, genauso wie gut ich geschlafen habe, wie aufgeregt ich vielleicht bin, wie viel ich vorher gelernt habe, natürlich auch, ob ich Angst habe oder nicht, ne? Also ganz viele Dinge spielen da ja rein, wie ich in einer Stunde in der Schule performe und dann eine Note für eine Arbeit kriege. Das ist ja auch, bildet ja auch nicht mein ganzes Potenzial ab. Und das, was ich fähig bin zu tun. Und so ist das bei einer Depression auch. Das bildet nicht mich als Mensch ab. Das ist nur eine Momentaufnahme und zeigt, in dem Moment sind die und die Symptome vorhanden. Das heißt aber auch, gleichzeitig ist auch ganz viel Gesundes vorhanden. Gleichzeitig habe ich auch ganz viel in meiner Persönlichkeit, was gesund ist. Ich bin nicht nur depressiv. Das finde ich ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ist der Übergang von ich bin so ein bisschen erschöpft zu ich bin ein bisschen doller erschöpft zu früher haben wir dann immer gesagt, Burnout ist so eine Vorstufe. Heute im ICD-11, in dem neuen Diagnose, also wir haben so ein Büchlein, wir Psychotherapeuten, wo wir die Diagnosen drin finden. Das ist das ICD-10 war das lange, jetzt kommt das ICD-11. Das ist quasi die internationale Klassifikation von psychischen Störungsbildern, so heißt das. Und da ist die Definition von einem Burnout jetzt gerade geändert worden. Also als ich angefangen habe zu arbeiten, haben wir immer gesagt, ein Burnout ist quasi nichts anderes als eine Depression. Es wird halt nur anders genannt und ist mehr so eine Erschöpfung, die mit der Arbeit zu tun hat. In dem ICD-11, da müsste ich jetzt nachgucken, ich habe aber schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, also nagelt mich darauf jetzt nicht fest, aber da ist es immer noch keine Diagnose. Also Burnout ist keine Diagnose. Es ist eine Z-Ziffer. Das sind so beschreibende Ziffern in diesem Diagnosemanual, die so ein bisschen die Lebensumstände beschreiben sollen. Und es ist wieder ist ja noch nicht mal eine Erkrankung. Was ist es denn? Sagen wir mal eine Erscheinung, die mit der Arbeit sehr viel zu tun hat. Und das wird auch kritisiert, weil Burnout tatsächlich nicht nur mit der Arbeit zusammenhängen kann. Jemand kann auch so ein Erschöpfungssyndrom entwickeln, wenn er zum Beispiel Pflegebedürftige zu Hause hat. Da hat es gar nichts mit der Arbeit zu tun. Aber daran sieht man wieder, Diagnosen sind keine Wahrheit. Sie bilden immer nur bestimmte Dinge ab. Und das können sie halt mal mehr, mal weniger gut. Wichtig ist letztendlich, es gibt einen fließenden Übergang von ein bisschen erschöpft zu stärker erschöpft, zu einem Burnout und zu einer klinisch relevanten, mittelgradig depressiven Episode. Und letztendlich ist es ja das Ziel, dass Menschen schnell einen Ansprechpartner finden, der das kompetent beurteilen kann, damit man weiß, brauche ich jetzt eine Therapie oder reicht vielleicht auch irgendwas anderes? Und genau das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, das haben wir gerade nicht in unserem Gesundheitssystem. Wenn du betroffen bist und dich dafür interessierst und wissen möchtest, was du tun kannst, an der Stelle ist das Allerbeste, was du machen kannst, dir einen Sprechstundentermin geben zu lassen von einem niedergelassenen psychologischen Psychotherapeuten, weil die müssen, wenn sie mit der Krankenkasse abrechnen, jede Woche eine bestimmte Anzahl an Sprechstundentermine an unterschiedliche Patienten vergeben. Und in diesen Sprechstundenterminen stellen sie eine erste Verdachtsdiagnose und geben Empfehlungen. Und die kriegt man auch mit. Man kriegt so einen Zettel mit und da steht dann drauf, das ist die Verdachtsdiagnose. Wir empfehlen ambulante Psychotherapie, stationäre Therapie, vielleicht sogar ich weiß gar nicht, ob die Therapieverfahren mit drauf sind. Auf jeden Fall gibt man Empfehlungen, was derjenige an Therapie gebrauchen könnte. Genau, also das ist die Anlaufstelle, die die höchste Kompetenz hat und wo man auch am schnellsten unterkommt. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit einem Therapieplatz. Das ist erstmal nur ein Sprechstundentermin. Ich würde den aber definitiv wahrnehmen, auch weil du damit ja deinen Fuß in der Tür hast. Der Therapeut hat dich kennengelernt, hat dich mehr auf dem Schirm. Und wenn er dann irgendwann Therapieplatz frei hat, dann ruft er dich vielleicht eher an, wenn er dich schon mal im Gespräch gesehen hat, als wenn du nur Name und Nummer auf einer Liste bist. Genau, ja, so viel dazu. Und es ist ein fließender Übergang und letztendlich eine mittelgradig depressive Episode geht immer auch mit Beeinträchtigungen im Alltag einher. Also ich bin nicht mehr in der Lage, meinen Alltag so aufrechtzuerhalten, wie ich das vorher kann. Das ist bei allen psychischen Diagnosen immer ein wichtiges Merkmal, weil wir alle haben ja immer mal Phasen, wo es uns nicht so gut geht, ne? Aber wenn man nicht mehr zur Arbeit gehen kann, sehr lange krankgeschrieben ist oder man schleppt sich hin und man merkt, aber es geht einem immer schlechter. Man hat immer mehr Symptome, man schläft immer schlechter, ist immer erschöpfter, hat keine Energie mehr für die Kinder, für die Familie, für den Haushalt. So, wenn man da wirklich Beeinträchtigung spürt, dann ist sicherlich der Zeitpunkt, einen Hausarzt aufzusuchen, dem das zu schildern, den zu fragen, wo finde ich Psychotherapeuten in meiner Nähe, selber zu googeln. Die Seite therapie.de finde ich sehr gut. Da kann man filtern nach Therapeuten in einem bestimmten Umkreis, nach Mann, nach Frau, nach Therapieverfahren, nach Therapeuten, die mit der Kasse abrechnen können und welchen die Privatpatienten nehmen. Das erleichtert die Suche, dass man nicht bei Menschen landet, die einen dann gar nicht behandeln können. Genau, und dann hat man verschiedene Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen. Also eine Möglichkeit ist sicherlich dann die Psychotherapie, gerade bei den mittelgradig depressiven Episoden, um eben zu verstehen, wo kommt die Depression her. Und das habe ich ja vorhin schon erklärt. Letztendlich hängt es sehr viel mit den Denkmustern zusammen. Es hängt sehr viel mit meinen Vorerfahrungen zusammen und die Muster wiederum, die steuern, wie ich mich im Alltag verhalte. Und das wiederum spielt eine große Rolle dabei, wie ich mit bestimmten Dingen umgehe. Wir hatten es vorhin schon, Thema Abgrenzung oder auch Thema Überlastung, Thema Perfektionismus, Thema hohes Leistungsmotiv, sich wenig Pausen gönnen, immer nur rödeln, immer nur machen. Zu Hause muss es perfekt aussehen. Ich darf nicht irgendwas rumstehen haben. Es muss alles picobello sein. Wenn Leute vorbeikommen, was denken die, wenn ich hier nicht aufgeräumt habe? Wenn meine Kinder dreckig rumlaufen, oh Gott, was denken die von mir als Mutter? Also ganz viele Gedanken, gedankliche Muster, die sich in der Kindheit und Jugend gebildet haben und die dazu führen, dass ich mich heute so verhalte, wie ich mich verhalte. Und bei der Therapie ist der Unterschied zum Coaching zum Beispiel, bekomme ich dann auch Informationen zu den Symptomen der Depression, dass ich die einschätzen, einordnen kann. Und es gibt natürlich auch bestimmte Interventionen, die sich bewährt haben bei einer Depression, die ein Psychotherapeut anwenden kann. Und das ist ganz viel auch eine Gesprächsführung, wo man die Denkmuster hinterfragt, auch in der Verhaltenstherapie. Wenn man jetzt eher eine analytische Therapie macht, dann ist es wieder ein ganz anderer Ansatz. Aber bei der Verhaltenstherapie würde man auch ganz viel gucken, wie sind die Verhaltensmuster? Welche Verhaltensmuster führen dazu, dass die Depression aufrechterhalten wird? Welche Denkmuster führen dazu, dass die Therapie aufrechterhalten wird? Und man würde gucken, wo kommt das Ganze her? Man bettet das dann immer so ein bisschen biografisch ein, damit derjenige versteht, okay, so bin ich aufgewachsen, so hat sich das entwickelt. Und zusammen mit dem und dem, was jetzt in meinem Leben gerade los ist, bin ich depressiv geworden. Genau, und Coaching eignet sich immer dann, wenn ich A, einen guten Coach habe, weil Coaching ist überhaupt nicht geschützt. Also da fängt es schon an. Du kannst halt gerade auch jetzt, es gibt im Internet, also auf Social Media Coaches für alles Mögliche. Viele davon haben selber Probleme gehabt, also Depressionen gehabt oder was auch immer und ja, wollen dann gerne anderen helfen. Und nicht, dass das verkehrt wäre. Das ist auch sicherlich so, dass man dann bestimmte Dinge auch besser nachvollziehen kann. Es ist nur super herausfordernd, jemanden zu finden, der mir auch wirklich helfen kann, weil Coaching eben überhaupt nicht geschützt ist und jemand kann sich Coach nennen, ohne dass er irgendeine fundierte Ausbildung hat. Und wenn du dann Geld dafür zahlst, kann es einfach sein, dass du in etwas investierst, was am Ende des Tages nicht funktioniert. Oder dass du sogar Menschen vertraust, die dir Dinge erzählen, die dich eher kränker machen. Auch das haben wir schon erlebt, weil wir in unseren Programmen jetzt nicht das erste Mal mit Leuten gesprochen haben, die Coaching-Programme gebucht haben, nach denen es ihnen deutlich schlechter ging. Und zwar ging es ihnen erst besser, weil sie gemerkt haben, dass sie in eine bessere Stimmung kommen nach dem Coaching, aber sie konnten es im Alltag nicht aufrechterhalten, haben sich dann massiv abgewertet, weil sie es nicht geschafft haben, das im Alltag umzusetzen und dann ging es ihnen deutlich schlechter auf lange Sicht. Das heißt, bei Coaching Augen auf die Intuition vertrauen, sich Informationen einholen, was für eine Ausbildung steht dahinter, was haben die Leute gemacht, warum bieten die das an, nachfragen, also sich wirklich erklären lassen, was hast du für eine Ausbildung, bevor man da irgendwas macht. Aber Coaching ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, gerade wenn es eben so die Grauzone ist, wo ich noch nicht so beeinträchtigt bin, wo ich noch nicht irgendwie sehr stark depressiv bin. Oder vielleicht auch, um schon mal was zu machen, bevor ich einen Therapieplatz finde. Oder was wir auch in unseren Kursen haben, ist begleitend zu machen. Also wir haben auch Menschen in unserem Kurs, die machen nebenher eine Therapie. Und bei uns ist halt der Fokus dann sehr auch auf den Denkmustern. Also wirklich die Denkmuster zu erkennen und zu wandeln. Und viele wollen das einfach lernen und machen das dann parallel. Genau, also so viel erstmal zu den Depressionen. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen, das Störungsbild Depressionen besser einordnen zu können. Eine Sache, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die ich aber zum Abschluss nochmal der Vollständigkeit halber ganz kurz dazu sagen möchte, ist, es gibt neben den depressiven Episoden auch noch eine Diagnose, die haben vielleicht manche schon mal gehört, rezidivierende depressive Störung. Das klingt ja auch wieder so abgefahren. Letztendlich ist das einfach nur, wenn du mehr als eine Episode hattest. Rezidivierend heißt einfach wiederkehrend, ne? Das heißt, dann hast du mehr als eine Episode gehabt. Und eine andere Diagnose rund um die Depression, die es auch noch gibt, ist die Dysthymia. Das ist eine leichtere Form der Depression, die also weniger Symptome hat, aber dafür chronisch ist. Also über einen Zeitraum jetzt muss ich gerade gucken, ich glaube 1 bis 2 Jahren auftreten muss. Also wirklich eine längere Zeit auftritt und nicht nur für 2 Wochen, aber eben nicht so stark ausgeprägt ist. Genau, und es dürfen sogar bei einer Dysthymia letztendlich nie die Kriterien oder nur sehr selten die Kriterien für die leichte oder mittelgradig depressive Störung erfüllt sein. Das heißt, es ist, wir hatten es ja vorhin, die leichte Depression ist ja etwas, das haben sehr viele Menschen sehr oft. Deswegen habe ich tatsächlich in der klinischen Praxis Dysthymia auch sehr selten gehabt als Diagnose. oder vielleicht auch einfach sehr selten diagnostiziert. Bei mir persönlich kommt das sehr leicht vor. Und eine Zyklothymia, das ist eine wechselhafte Stimmung, also eine Instabilität der Stimmung, die sich sozusagen mit Phasen abwechselt, die eine gehobene Stimmung haben. Genau, also das nochmal, damit es vollständig ist, weil ich weiß, manche sehen dann bei sich andere Diagnosen und fragen sich, warum habe ich denn jetzt eine Depression, aber die heißt irgendwie anders. Gut, dann hoffe ich, dass dir das weitergeholfen hat. Wir freuen uns immer auf Fragen, auf Feedback. Du findest uns ja bei der Mindful Health Academy, die Katja und mich. Wir sind bei Facebook, Instagram und LinkedIn. Also wenn du dich mit uns vernetzen möchtest, wenn du die Folge gehört hast, wenn du Fragen dazu hast, immer, immer gerne. Du kannst auch bei Podigee, da gibt es ja auch so eine Kommentarfunktion, da kannst du auch unter die Folgen Fragen stellen oder wir teilen sie bei Social Media, um Menschen zu erreichen. Dann kannst du da natürlich auch deine Fragen stellen. Genau. Und was ich zum Schluss noch sagen möchte, wir vergessen immer darauf hinzuweisen, wir bieten ja auch Coachings an, die wir als Podcast-Folge nutzen. Das heißt, da sprechen wir mit Menschen kostenfrei und machen ein Coaching-Gespräch. Und die einzige Bedingung, die wir haben, ist, dass wir zumindest die Audiodatei für den Podcast nutzen können. Weil das Bild nutzen wir aktuell sowieso noch nicht oder haben wir nur sehr selten gemacht. Es würde also reichen, wenn wir deine Stimme haben, wenn wir es aufzeichnen dürfen via Zoom und als Podcast-Folge verwenden dürfen. Und du kannst die Stunde nutzen, um deine Fragen zu klären, um dir ein Empowerment von uns abzuholen, um deine Denkmuster Stück für Stück immer weiter aufzulösen, zu verstehen. Das ist nochmal ein Angebot. Wenn das für dich spannend ist, dann kannst du uns auch sehr gerne dazu kontaktieren. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dann wünsche ich dir jetzt haben wir gerade die Vorweihnachtszeit, dann wünsche ich dir, falls du es jetzt hörst, eine schöne Vorweihnachtszeit und schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2025. Mach's gut!